Ja, war sehr bewegt. Wir hatten uns ja eine Menge vorgenommen und wurden dann zum Anfang ein bisschen ausgebremst durch Corona und hatten dann aber relativ schnell eigentlich gesagt, das darf uns jetzt nicht davon abhalten. Und die Sachen, die wir in den Betrieben jetzt angestoßen haben, war ja relativ früh dann klar, dass das nicht ohne Streik umzusetzen ist. Dass wir die nicht freiwillig bekommen von den Arbeitgebern, dass sich da was ändert. Und dann haben wir gesagt, auch unter Corona muss es auch möglich sein, Arbeitskämpfe durchzuführen. Da muss man ein bisschen was lernen, aber das hat uns nicht davon abgehalten. Und insofern war eine Menge los, haben an vielen Stellen viel erreicht, an manchen Stellen noch nicht so weit gekommen, wie wir wollten. Aber ein großer Schritt voran, würde ich sagen, für uns als Gewerkschaft im Vergleich zu den letzten Jahren.
Einige Arbeitskämpfe der NGG waren ja dieses Jahr prominent in den Medien. Zum Beispiel die Arbeitskämpfe in den Fleischfabriken und Schlachtereien von Tönnies in Ostdeutschland, ja in Weißenfels. Hat die NGG es hier geschafft, in einem traditionell eher schwer gewerkschaftlich zu organisierenden Bereich einen Erfolg zu erzielen, wo man jahrelang keinen hatte?
Also von Erfolg würde ich da erstmal noch nicht reden, das wäre, glaube ich, falsch. Wir sind da sozusagen, haben versucht, da ein bisschen stärker erstmal politisch aufzuschlagen. Und wir haben ja auch als Gesamtorganisation, das hängt ja nicht nur mit der Aktion zusammen, die wir jetzt in Tönnies in Weißenfels gemacht haben, sondern bundesweit von der NGG. Wir haben auch viele Regionen bei uns NGG, vor allen Dingen im Norden, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen zum Teil, wo es auch viele Fleischbetriebe gibt und wo viele Kollegen von der NGG schon seit Jahren dran sind. Und das haben wir jetzt einfach geschafft, vor dem Hintergrund von Corona und den Sachen, was da in den Fleisch- und Schlachthöfen da passiert ist, einfach eine politische Kampagne umzumünzen und jetzt endlich eine gesetzliche Regelung hinzubekommen, dass wir überhaupt als Gewerkschaften dort das erste Mal jetzt im nächsten Jahr wirklich mal ernsthafter arbeiten können. Weil wir haben davor das Problem gehabt in der Fleischindustrie, dass wir viele Werkverträge haben, viel Leiharbeit, einen ganz geringen Anteil von Stammbeschäftigten und eine hohe Abhängigkeit der Werkvertragsnehmer und Leiharbeiter von den Firmen, die sie beschäftigen, die dann wiederum Subfirmen sind von Tönnies oder anderen Fleischunternehmen. Und jetzt muss ab 1. Januar eine Direktanstellung erfolgen. Und das ist eine große Chance, die vor allen Dingen osteuropäischen Beschäftigten dort zu organisieren und zu erreichen. Das wird nicht einfach, aber es ist vollkommen klar, dass wir diese Aufgabe angehen wollen.
Der Bundestag bzw. die Bundesregierung hat ja nach dem Medienwirbel und ja nach den Auseinandersetzungen bei Tönnies ein Gesetz erlassen, das die Anstellung durch Werkverträge erschwert. Viele kritisieren, dass das nicht genug ist. Was ist deine Position dazu bzw. die Position der NGG?
Naja, man kann natürlich prinzipiell über ein Verbot von Werkverträgen und von Leiharbeit jenseits der Fleischindustrie auch sprechen. Für uns war jetzt erstmal dieser Bereich wichtig und da haben wir gekämpft, weil es halt extrem ist, die Verhältnisse, die es dort gibt. Aber ich denke, es ist ein großer Schritt voran. Es gab ja auch Versuch der Fleischlobby, noch den Gesetzentwurf kurz vor Verabschiedung zu Fall zu bringen. Ist ja vor ein paar Wochen durch die Presse gegangen. Wir haben jetzt den Beschluss gehabt im Bundestag. Und jetzt halt die Frage, was machen wir draus? Weil nur, weil es jetzt diese Festanstellung gibt, heißt nicht, dass die Fleischindustrie aufhören wird per se mit der Entrechtung der Beschäftigten dort. Sie nutzen die Abhängigkeit aus der osteuropäischen Beschäftigten. Die sind oft auch in Wohnungen untergebracht, die Subfirmen bisher selbst angemietet oder besessen haben. Die Frage ist, was passiert dort? Die Frage ist, wie erreichen wir die osteuropäischen Beschäftigten, also vorrangig osteuropäische Beschäftigte. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir in der Muttersprache einen Zugang finden, dass wir Vertrauen dort gewinnen, weil was sie in Deutschland erleben, ist jetzt nicht unbedingt, dass sie die Unterstützung hier bekommen aus der Gesellschaft, sondern dass sie ein Randphänomen sind, dass sie Arbeitskräfte sind, die einfach ein- und ausgewechselt werden, dass sie keine Rechte haben, dass teilweise im Krankheitsfall keine Lohnfortzahlung erfolgt, dass wenn du Unmut äußerst oder berechtigte Anliegen formulierst, dass deine Verträge nicht verlängert werden, dass du nach Hause geschickt wirst, dass Arbeitsunfälle nicht ordentlich damit umgegangen wird, sondern auf die Leute das abgewälzt wird. Das war also eine Rechtlosigkeit, die sie jetzt lange Zeit hier erlebt haben. Und das heißt, da muss es darum gehen, dass wir als Gewerkschaft schaffen, dort Vertrauen aufzubauen, einen Zugang zu bekommen zu den beschäftigten Gruppen, wo das noch nicht der Fall ist. Und nach Möglichkeit gemeinsame Betriebsräte gründen und ordentliche Tarifverträge für den Bereich abzuschließen. Und das ist eine große Aufgabe.
Nachdem wir ja jetzt einen sehr aktuellen Fall besprochen haben, würde ich gerne den Blick zurücklenken. 30 Jahre Wiedervereinigung, was bedeutet das für die NGG eigentlich? Nach der Wiedervereinigung konnten sich ja einige ostdeutsche Marken überregional, also bundesweit, etablieren. Also zum Beispiel Rotkäppchen-Sekt, der Bautzner Senf, die Biermarken Radeberger und Urköstritzer und so weiter. Oder aus unserem Halle die Hallorenkugeln. Nun ist es bei all diesen Firmen so, dass sie in der DDR VEBs waren, volkseigene Betriebe, die in den 90er Jahren privatisiert wurden und vor allem westdeutschen, aber auch internationalen EigentümerInnen gehören. Kannst du einen kurzen Überblick geben, wie damals nach der Wiedervereinigung die Privatisierung in der Nahrungs- und Lebensmittelindustrie in Ostdeutschland lief?
Ich meine, die lief im Prinzip nicht anders ab als in anderen Teilen der DDR-Wirtschaft damals. Das heißt, sag ich mal, die Filetstücke, die es gab in der Volkswirtschaft und die auch nicht als Konkurrenz wahrgenommen wurden gegenüber den vorrangig westdeutschen, aber nicht ausschließlich westdeutschen Unternehmen, die wurden halt aufgekauft, in der Regel ja zu sehr attraktiven Preisen. Ja, da gab es erstmal einen starken Arbeitsplatzabbau. Das ist sozusagen querbeet, kann man überall in allen Betrieben sehen. Und wenn man mit den Kollegen, die damals schon gearbeitet haben, heute spricht, das war auch eine schlimme Zeit. Das hat auch bei vielen Leuten sich im Kopf eingebrannt in den ersten ein, zwei Jahrzehnten nach der Wende, wo einfach auch das Problem von der Arbeitslosigkeit überall da war und wo viele froh waren, dass sie eigentlich eine Arbeit haben, auch erstmal da in dem Unternehmen. Aber diese, sag ich mal, Spätfolgen von der Wende und diesen Abbau Ost, den wir erlebt haben, das hat sich jetzt so ein bisschen ausgeschlichen. Diese traumatische Erfahrung, sag ich mal, die viele Beschäftigte da erlebt haben. Neue Beschäftigte sind jetzt dazugekommen nach der Wende und dadurch ist es jetzt so, dass wir schon beobachten, dass in einzelnen Unternehmen einfach mehr Mut da ist, was zu tun, mehr ein Anspruch, auch die eigene Situation zu verbessern, weil wir ja nach der Wende ja erlebt haben, dass in vielen Unternehmen versucht wurde, so einen Standortvorteil Ost zu nutzen, also billige Lohnkosten, längere Arbeitszeiten, und versucht wurde es bis heute noch vorzuschreiben in einzelnen Bereichen, und dort, wo das bei uns noch der Fall ist, haben wir gesagt, das wollen wir nicht mehr hinnehmen. Und sind ja auch angetreten, dann praktisch Ende letzten Jahres zu sagen, da die Lohnmauer, die besteht in vielen Bereichen noch in den einzelnen Betrieben, die wollen wir einreißen. Will dazu nochmal sagen, dass die Betriebe, die wir jetzt dort bestreikt haben, dass es ja nicht der Hauptteil der Betriebe ist, die wir als MGG jetzt organisieren. Wir haben auch andere Branchen, wie zum Beispiel die Milchwirtschaft, wo schon 2016 die ersten Streiks das erste Mal in Molkereien stattgefunden haben. Also das erste Mal überhaupt seit der Wende. Das wurde damals bloß so öffentlich nicht so wahrgenommen. Und da hatten wir damals schon im Angleichungstarifvertrag erstreikt, wo praktisch die Löhne um 25% erhöht wurden. Das war noch der Unterschied, den es damals in den Molkereien gab, die in dem Tarifgebiet drin sind. Wir haben auch die Süßwarenindustrie, da gab es sogar schon eine Angleichung, also noch nicht komplett, aber fast eine komplette Angleichung in den 90er Jahren. Also und in der Brotindustrie genauso, wo große Brotproduzenten drin sind. Also wir haben eine Reihe von Tarifgebieten, wo wir das schon erreicht haben. Und gibt aber auch eine Reihe von Betrieben, wo das noch nicht der Fall ist. Und dazu haben halt auch viele, sagen wir mal, bekannte ostdeutsche Markenhersteller gehört, wie Bautzener Senf, wie Rotkäppchen, wie Riesernudeln, wo wir auch das erste Mal ein Betriebswerk gegründet haben. Genau, und dadurch stehen jetzt diese Marken ein bisschen in dem Fokus.
Kannst du parallel dazu kurz die Geschichte der NGG nachzeichnen? Also, wie konnte sich parallel zu der Privatisierungswelle nach der Wende die NGG als Gewerkschaft im Osten etablieren?
Was die NGG damals war, vor allen Dingen, war der Versuch, Betriebe zu erhalten und gegen Betriebsschließung zu kämpfen. Das war sicherlich Anfang der 90er Jahre ein Top-Thema. Also es waren sehr stark Verteidigungskämpfe. Dann haben wir in der Mitte der 90er Jahre viele Tarifkämpfe gehabt um eine Angleichung der Löhne und der Arbeitszeiten und dass man halt in bestimmten Bereichen vorwärts gekommen, in anderen Bereichen nur kleine Schritte. Und das sind so die Erblasten, die wir vielleicht heute noch haben, dass dann alles, was in den 90er Jahren nicht passiert ist oder nicht möglich war, hat sich eigentlich über die 2000er Jahre bis heute fortgeschleppt oder bis vor kurzem. Und jetzt gibt es halt ein Aufbegehren dieser Bereiche, wo noch nichts passiert ist. Und ja, da haben wir gesagt, das müssen wir angehen, die Baustelle, und alles, was die Beschäftigten im Betrieb da anschieben wollen. Für uns gibt es da keine Tabus. Wir wollen alles versuchen, was möglich ist. Und solange die Leute kämpfen wollen in Betrieben, werden wir da nicht locker lassen. Und das heißt auch, dass wir streiken werden, auch länger streiken werden. Und zu der Treuhandpolitik selber, jetzt bloß mal nebenbei, bin ich sozusagen da, kenne ich auch nur vom Hören und Sagen. Das war halt ein Überlebenskampf, der damals geführt wurde. Da hat man ziemlich als Gewerkschaft und als die Beschäftigten ziemlich mit dem Rücken zur Wand gestanden. Das war eine andere Zeit als heute.
Gab es denn rückblickend Strategiewechsel oder eine Kursänderung in der Politik der NGG, wenn man auf die 30 Jahre nach der Wiedervereinigung schaut? Also gab es bestimmte Ereignisse und Events, durch die sich Gewerkschaftspolitik geändert hat?
Naja, ich glaube, da gab es jetzt nicht die eine Sache. Das ist ja so stückweise bis über die letzten Jahre gewachsen, wo da einfach ein paar Zeichen da waren, dass wir vielleicht was ändern sollten. Und was die wenigsten wissen, dass der gesetzliche Mindestlohn, die Initiative dafür und die Idee, die kam ja aus einer Region, NGG hier aus Ostdeutschland, aus dem Raum Leipzig sozusagen, wo eine NGG vor Ort gesagt hat, wir brauchen sowas wie einen gesetzlichen Mindestlohn, noch in den 90er Jahren, und davon ging es eigentlich aus. Dann wurde es bei uns ein bisschen stärker diskutiert, dann hat es auch Verdi als größte Gewerkschaft aufgerufen. Also das waren schon Sachen, die davor auch zum Teil aus dem Osten kamen, auch wenn es nicht so bekannt ist. Und für die zurückliegenden Jahre ist es einfach so, dass wir gemerkt haben in einzelnen Betrieben, dass doch die Stimmen sich gemerkt haben zu sagen, wir wollen es nicht weitermachen wie bisher. Und wir haben dann vor 2,5 Jahren ungefähr einen Gewerkschaftstag im Osten gehabt, wo wir auch Beschlüsse gefasst haben, dass wir gesagt haben, wir wollen armutsfeste Tariflöhne machen. Das heißt, wir wollen keine Tarifverträge mehr abschließen, die letztlich bedeuten, dass die Leute entweder heute oder später im Alter in Armut leben und auf Sozialleistungen angewiesen sind. Und haben uns da praktisch interne Ziele gesetzt und gesagt, wir wollen nicht mehr jeden Tarifvertrag abschließen. Und entweder wir kriegen es dann hin, dass in den Betrieben gekämpft wird, oder es wird erstmal keinen Tarifvertrag geben, weil wir wollen jetzt keine Armutstarifverträge mehr machen. Und das haben wir uns schon als Maßgabe gesetzt und es wird auch von uns ständig diskutiert, auch in unseren Gremien. Wir haben noch bestimmte tarifpolitische Leitlinien uns gegeben, um es dann da selber zu disziplinieren und da sozusagen in die Pflicht zu nehmen. Ja, und dann gibt es halt einfach Stimmen aus den Betrieben, wo deutlich geworden ist, wir wollen jetzt nicht mehr weitermachen wie bisher. Und das haben wir halt einfach gesagt, dann müssen wir mehr die Beschäftigten in den Betrieben beteiligen, mehr zu Wort kommen lassen und dann gleichzeitig aber auch sagen, wenn wir was verändern wollen, dann liegt es an den Kolleginnen und Kollegen im Betrieb selber. Nur wenn jetzt einer von uns, irgendein Gewerkschaftssekretär in der Tarifverhandlung da den Mund aufmacht und großen Rede hält, das wird in der Tarifverhandlung selber nichts verändern, sondern nur, wenn die Gegenseite merkt, da steht wirklich geschlossen die Belegschaft dahinter und sie ist auch bereit zu streiken. Aus unserem eigenen Elend, sage ich mal, können wir uns nur selbst erlösen. Gibt es ja so ein schönes altes Lied aus der Arbeiterbewegung, wo das mal Ende des vorletzten Jahrhunderts praktisch eine zentrale Textzeile ist. Und was dann, glaube ich, jetzt nochmal dazu kam, 2019 30 Jahre Mauerfall. Und wir hatten 2020 30 Jahre Deutsche Einheit. Das heißt, wir haben Ereignisse gehabt, die auch gesellschaftlich stärker, sag ich mal, ins Bewusstsein gekommen sind. Und wo man doch gemerkt hat in den Betrieben, dass viele Leute gesagt haben, ey, wir sind jetzt 30 Jahre nach der Einheit oder 30 Jahre nach dem Mauerfall. Und wir merken in den letzten 10 Jahren an den Unterschieden, die es noch gibt zwischen Ost und West. Und es gibt Schwesterbetriebe, wo wir mal vielleicht hinfahren zu einer Schulung, mit Kollegen reden und merken, die machen dieselbe Arbeit wie wir. Aber wir arbeiten 2 Stunden in der Woche länger vielleicht oder wir kriegen 800 Euro weniger Lohn im Monat dafür. Dann sind die Leute nicht mehr bereit hinzunehmen. Und das also in vielen Betrieben, nicht überall. Es gibt auch noch welche, die, wo das sozusagen noch nicht so weit ist. Aber wir haben gesagt, in den Betrieben, wo das so ist, haben wir gesagt, okay, lasst uns das gemeinsam besprechen. Was wollen wir machen? Und ja, dann sind wir losmarschiert.
Ich würde hier gerne noch einmal nachhaken. Welche Bedeutung haben denn die Ostwerke in der Struktur der bundesdeutschen Lebensmittelindustrie? Also gerade wenn man, wie eingangs erwähnt, davon ausgeht, dass ja häufig der Mutterkonzern oder das Hauptwerk in Westdeutschland oder eben international ist.
Ja, ich würde sagen, es ist unterschiedlich. Also wir haben in der Regel natürlich, sage ich mal, die Unternehmenszentralen und auch zum Teil dann zentrale Forschungseinrichtungen und Entwicklungsabteilungen vorrangig in Westdeutschland sitzen. Wir haben auch nicht nur westdeutsche Konzerne, muss man auch sagen, die Eigentümer sind. Wir haben auch oft internationale Ketten, weiß ich, wie Unilever zum Beispiel, ein niederländisches Unternehmen, oder Cargill ist ein sehr großer kanadischer Lebensmittelproduzent, also ein großer multinationaler Konzern, der auch noch andere Bereiche bedient. Und dann ist natürlich bei den Konzernetagen, das ist so ein ganz kleiner Punkt auf der Landkarte, wenn Sie überhaupt wissen, wo das ist. Und da musste man schon ordentlich zu Wort melden, dass das ernst genommen wird. Aber ansonsten die Stellung der Betriebe, ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt ausschließlich verlängerte Werkbänke sind. Das ist ja die Diskussion, die wir oft haben jetzt. Also wir haben auch Betriebe, wo wirklich zum Teil viel investiert wurde, sehr moderne Produktionsanlagen, auch ein Schichtsystem, was so eine rollende Woche ist, also sprich, du hast eigentlich 7 Tage, 24 Stunden wird durchgearbeitet, also richtig, richtig krass, auch was es an Arbeitsbelastung für die Leute betrifft. Also es ist ganz gemischt, würde ich sagen. Aber es gibt halt auch Beispiele, sag ich mal jetzt wie Haribo, das ist relativ klar, was jetzt diese Betriebsschließung betrifft. Die haben das vor 30 Jahren erworben, 1990, haben zum Teil dann investiert, zum Teil dann alte Maschinenparks übernommen. Die hatten ja damals schon zu DDR-Zeiten für Westdeutschland und auch für Haribo produziert. Haben ein bisschen Fördermittel noch Anfang der 90er Jahre genutzt, haben jetzt praktisch das Werk auf Verschleiß gefahren, haben nichts mehr investiert und jetzt soll dicht gemacht werden. Bums. So. Das gibt es auch. Aber ich würde nicht sagen, dass es prinzipiell für alle Betriebe typisch ist. Das wäre, glaube ich, falsch. Was typisch ist, ist, dass es oft so ist, dass die Arbeitszeiten sich noch unterscheiden, dass sich noch die Lohnhöhe unterscheidet, dass sich auch die Frage von Zuschlägen oft geringer ist. Oder bei der Schichtarbeit gibt es zum Beispiel in vielen Bereichen sogenannte Schichtfreizeittage. Das heißt, wenn ich dauerhaft lange Zeit in Nachtarbeit arbeite, kriege ich bestimmte Ausgleichstage, weil das hilft auch nicht, dem Körper sich zu erholen, aber das ist so eine kleine Kompensation. Da gibt es so viele Sachen, wo man sieht, da ist im Osten einfach noch gibt's schlechte Regelung als im Westen.
Auf die Schließung des Haribo-Werkes in der Nähe von Zwickau in Wilkau-Haslau zielte auch meine letzte Frage ab. Das ist ja ein ganz brandaktuelles Thema, was auch vorgestern, glaube ich, im Bundestag besprochen worden ist, nach einer Anfrage der Linkspartei. Wie geht es denn hier weiter? Also, was wird aus Sicht der NGG passieren in den nächsten Tagen und Wochen?
Für uns ist klar, kann nur eine Sache geben, nämlich der Standort muss erhalten werden. Wir haben ja ziemlich viel Druck gemacht, auch gegenüber Haribo, und haben ja auch viel, viel Unterstützung bekommen. Die Beschäftigten haben so deutlich gemacht, dass sie das Werk brauchen, die Region, es gibt so viel Unterstützung. Und Haribo hat jetzt ja auch verkündet, dass sie da interessiert sind, eine Nachfolgelösung zu schaffen, wenn nicht im eigenen Unternehmen gelassen wird, der Standort. Und da steht Haribo ganz klar in der Pflicht. Wir wissen halt, das ist ja auch schon durch die Presse gegangen, da gibt es sozusagen ein paar Interessenten, die das Werk eventuell gerne übernehmen würden. Das werden wir uns genau anschauen. Und klar ist aber auch, dass Haribo in der Pflicht ist, da keine Steine in den Weg zu legen. So nach dem Motto, wir schließen das Werk und halten die Öffentlichkeit lange hin, aber sind noch nicht bereit, die Arbeitsplätze zu erhalten, weil vielleicht irgendwie ein potenzieller Konkurrent es übernehmen könnte. Das ist vollkommen klar, da muss es eine Perspektive geben. Und wir wollen halt auch nicht, dass da mit den Beschäftigten irgendwie ein Scharlatan getrieben wird. Das heißt, es muss auch ein Nachfolger sein, der tarifgebunden ist, also ordentliche Tariflöhne bezahlt, der eine Sicherheit für die Beschäftigten, wo ein Betriebsrat gewählt werden muss. Das sind alles so eine Sachen, weil du ja leider im Osten das immer noch so hast, dass also ein Betrieb mit Betriebsrat und Tarifvertrag nicht die Regel ist. Das ist halt für die Region ganz wichtig, dass da entsprechend ein Betrieb da besteht, wo eigentlich Sachen gelten, die auch für andere Arbeitsplätze Normalität sein sollten. Und darum kämpfen wir. Wenn in der Unternehmenszentrale einmal so eine Entscheidung gefallen ist und auf lange Hand vorbereitet wurde, das wissen wir ja inzwischen, dass sich also auch darauf eingestellt haben, dass, auch wenn wir da zum Streik jetzt aufgerufen hätten, dass die praktisch schon vorgesorgt hätten, also die haben ja sozusagen sehr kurzfristig diese Schließung veranlasst oder bekannt gegeben, nicht veranlasst, sondern bekannt gegeben. Da bleibt uns nur die Möglichkeit, jetzt öffentlich Druck zu machen, und da werden wir auch weiter am Ball bleiben. Und wenn bis Weihnachten keine Lösung gefunden wird, werden wir im neuen Jahr weitermachen. Das ist relativ klar.